Jesse Sieger! Halleluja! Name über all Namen! Und König über all Könige! Und Herrscher über jede Herrschaft! Unser Freund Jesus! Danke, Herr! Grace and Glory! Danke, Herr! Vater, danke, dass wir zusammenkommen dürfen. Danke, dass wir dich anbeten dürfen, Vater im Himmel, durch das Blut von deinem Sohn Jesus. Vater, und ich danke dir für jede einzelne Person, die den Weg hierher gefunden hat. In die Homebase von der City Church, Herr, da die Stegen runtergestiegen ist, voller Erwartungen, dich sucht. Vater, danke, dass du niemanden enttäuschst. Danke, dass du heute Sackgassen aufbrichst und Weg bereit machst, dass du Ketten sprengst, Gefängnis öffnest, neue Perspektiven gibst, dass du sogar Kranke heilen tust und dass Menschen von neuem geboren werden. Wir beten dich an, Jesus. Danke, wir segnen unsere Stadt, wir segnen die Menschen in dieser Stadt. Halleluja, unsere ganze Schweiz ist gesegnet im Namen Jesus. Danke, Herr, für die Gegenwart von dir da. Halleluja. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen und einfach nochmal einen Moment aufstehen, links und rechts Hallo sagen, ein paar nette Sachen sagen, euren Geschwisterten, geniessen einander. Und dann steigen wir ein in ein heavy, heavy Thema, das mit der Wiederkunft von Jesus zu tun hat. Ja, Samuel, du kannst schon die erste Folie reinfahren. Wir sind in dem spannenden Thema Jesus, dein Belohner. Und durch das sind wir auf den 2. Timotheus 4,7 gekommen. Und dort ist von einer Krone von der Gerechtigkeit die Rede, wo Jesus Christus wird uns als Belohnung geben, dir als Belohnung. Und wir haben das letzte Mal über Gerechtigkeit geredet. Könnt ihr euch noch erinnern, wer war letzten Sonntag da gewesen? Ja, sehr viel. Wir haben etwas herausgefunden. Gottes Gerechtigkeit ist ein Schutz für dich. Die Bibel redet davon, dass du einen Brustpanzer hast oder dass ein Brustpanzer für dich vorgesehen ist, wie von einer Rüstung. Und das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der schützt deine inneren Organe. Dein Herz, deine Lunge, deine Nieren, alles ist geschützt durch den Panzer der Gerechtigkeit. Und geistlich gesehen bedeutet das, wenn die Gerechtigkeit Gottes auf deinem Leben ist, bist du geschützt, kann man dich nicht angreifen. Amen. Du bist für den Teufel glitschig wie ein Aal. Wenn er dich will verwischen, Tag bist du schon wieder weg. Weil Jesus hat den Schuldbrief vernichtet, der gegen dich ausgestellt ist. Und ohne Schuldbrief hat der Satan nichts in der Hand gegen dich. Aus dem Grund haben wir gelernt, müssen wir unsere Schuld ans Licht bringen. Weil das ist der einzige Weg, wie Schuld ihre Macht verliert. Solange Schuld unter dem Deckel ist in deinem Leben, ist es wie ein Krebsgeschwür und frisst dich von innen nach außen auf. Und es hat nur eine Freude, nämlich deinen Verderber. Wenn du aber deine Schuld ans Licht bringst, 1. Johannes 1,7, ist Gott treu und gerecht und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Du weißt ganz sicher auch, dass wenn ganz schlimme Sachen passieren, wenn Menschen schlimme Sachen machen, schlimme Sünden machen, andere Menschen plagen etc. etc., wirklich Sachen passieren, die nie dürften passieren, ist es meistens ein Folge, dass diese Leute auch schon misshandelt worden sind. Und darum heisst es im Wort Gottes, wenn du deine Schuld ans Licht bringst, reinigt dich Gott von aller Ungerechtigkeit. Weil ab dem Moment, wo die Ungerechtigkeit, die dir passiert ist, dich selber antreibt zu bösen Taten, bist du verantwortlich. Egal was die Wurzeln ist. Weil du bist verantwortlich für dein Handeln. Und darum reinigt dich der Herr von aller Ungerechtigkeit und zieht die bitteren Wurzeln bei dir raus, dass du keinen Grund mehr hast zum bösen Handeln. Amen. Amen. Und jetzt kommt der wichtigste Satz. Menschliche Gerechtigkeit fordert Recht. Menschliche Gerechtigkeit macht immer so. Stimmt's? Du dort auch noch, und du auch noch, du schuldest mir auch noch etwas, du auch. Das ist menschliche Gerechtigkeit. Göttliche Gerechtigkeit macht so. Weil Jesus schafft Recht in dir, indem er dich reinigt. Das ist der grosse Unterschied. Amen. Und darum hat göttliche Gerechtigkeit so eine Kraft, weil sie nicht so rumläuft, sondern so. Und was bei dir ist, kann in Ordnung gebracht werden. Halleluja. Ist das nicht stark? Das ist der Unterschied. Darum ist Jesus gekommen, um dich gerecht zu machen. Damit du deinen Finger auf dich zeigst, aber nicht für immer. Sondern nur, bis es bereinigt ist. Und dann zeigst du auf Jesus. Halleluja. Er hat mich frei gemacht. Er hat mich gereinigt. Er ist meine Gerechtigkeit. Halleluja. Wir sind der Ausgangspunkt von dieser Botschaft. Vielleicht könnten wir den Notenständer noch ein bisschen runterfahren. Der Ausgangspunkt von dieser Botschaft ist 1. Korinther 3,11. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf dem Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art jedes Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, wird er Lohn empfangen. Die diese Serie verfolgen, die wissen genau, von was ich rede. Das ist unsere Ausgangslage. Und wir sind dann bei den 5 Kronen gelandet. Und da wird ich noch einen Satz fallen lassen zu diesen 5 Kronen. Die 5 Kronen, die im Wort Gottes verheißen sind, das sind nicht ganz, 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 ganz zentrale Bibelstellen. Das ist nicht, es geht dort nicht um Heilsgewissheit. Aber die 5 Kronen geben dir einen Hinweis darauf, welchen Lebensstil dass Jesus besonders ehren wird. Weil eine Krone ist ein Merkmal von der Ehre, ein Zeichen von der Ehre. Ein Kranz. Und wenn wir die 5 Kronen studieren, dann lernen wir drin, erstens, wie du kannst in deinem Leben mit Gold bauen. Was es bedeutet, eben nicht mit Holz und mit Stroh zu bauen, wo dann im Feuer Gottes verbrannt wird, das ist die symbolische Sprache, sondern mit Gold sollst du bauen. Und die Kronen werden Belohnungen sein, wo ich ganz sicher bin, sie sind real, sie werden sichtbar sein, einige werden sie haben, andere nicht. Aber die Erlösung geschieht durch Jesus Christus auf dem Grund, auf dem Fundament von Jesus, ist für alle gleich. Jetzt tun wir doch noch checken, ob die Lüftung läuft. Ich komme immer so heiß über da vorne. Die läuft, die müssen wir wieder mal warten. Ja, mal richtigen Strom in die Pumpe dort. Ja, das ist eine Zusammenfassung, eine Einleitung. Heute geht es um 1. Timotheus 4,7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, sagte Paulus. Ich habe Glauben gehalten. Wow, hä? Man sagt, ich habe das Wort gehalten. Er sagt, ich habe Glauben gehalten. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebhaben. Ha? Heute wollen wir eben über das grosse Thema reden. Was bedeutet es denn, die Erscheinung des Herrn liebhaben? Was bedeutet das denn, was der Paulus da gemeint hat? Was war seine Sehnsucht gewesen? Es ist Motivation, die richtige Motivation, die dein Handeln letztendlich dazu führt, dass du mit Gold baust. Viele von euch haben das schon gelernt, als wir teacht haben über Leistung und Gnade. Du kannst einem Armen helfen, du kannst dein Vermögen verschenken, heisst es im Korintherbrief, wenn du aber keine Liebe hast dabei, dann bist du einfach bumm, bumm, ein tönendes Erz, gar nichts. Du kannst die gleiche Tat machen oder eine Tat, die weniger gewichtig ist, ein Glas Wasser geben. Und du machst es für Jesus und du hast mit Gold bauen. Verstehst du? Das ist der Unterschied. Was ist deine Motivation? Es geht nicht um deine Tat alleine, sondern es geht darum, wie du etwas machst, für wer du etwas machst. Und der Paulus hat so eine Leidenschaft gehabt für Jesus, dass er alles in seinem Leben für seinen Jesus gemacht hat. Alles. Alles. Und um das zu verstehen, wenn wir die Bekehrung von Paulus anschauen. Ich lade euch mit mir in Apostelgeschichte 9 schauen. Dort beschreibt der Lukas, wie denn das vor sich gegangen ist, wo der Paulus sich bekehrt hat. Apostelgeschichte 9. Der Paulus, wie die meisten von euch wissen, war ein Pharisäer. Er hat die strengste Glaubensrichtung angehört, was es damals gegeben hat. Er hat wirklich Gott gefallen, um jeden Preis. Er hat sogar Christen verfolgt und getötet. Für das war er bekannt. Wenn ein Christ gewusst hat, dass der Paulus kommt, dann ist er aber ganz schnell wie Tom und Jerry ins nächste Mausloch hinein. Weil der Mann war gefährlich. Der hat dich mit dem Leben bedroht. Nun gut, Saulus geht auf Damaskus. Und was will er in Damaskus machen? Er will Christen ausräuchern. Das will er machen. Darum geht er auf Damaskus. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester und bat ihm um Briefe nach Damaskus an die Synagoge, um, wenn er Anhänger dieses Weges fände, Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu bringen. Versteht ihr? Er war auf Christenfang, auf Christenjagd. Als er unterwegs war und sich Damaskus näherte, ist im Norden von Israel, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel zur Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sagte, Herr, wer bist du? Der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und er sagte mit Zittern und Sagen, Herr, was soll ich tun? Der Herr sagte ihm, steh auf, geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da und sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als er seine Augen öffnete, sah er niemand. Er ist blind geworden. Da nahmen sie ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Stell dir vor, alles in einer Minute passiert. Eben noch ist der Paulus mit dem Brief auf Christenjagd, ist auf seinem Esel oben, tack, gehört er eine Stimme, ein Licht und Jesus fragt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Verstehst du, was es Mächtiges bedeutet, wenn du die Stimme von Gott hörst? Es ändert dein Leben für immer. Und hätte der Paulus die Stimme nicht gehört, wäre er weiter in der Religion gewesen. Das Gute ist, dass Jesus ruft. Er ruft auch dich. Er ruft dich bei deinem Namen. Und er hat die Botschaft, die dir einfährt. Bei Paulus war es ganz extrem. Er ist blind geworden und konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht, 3 Tage lang. Er ist nahe an der Lebensgefahr. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit dem Namen Hananias. Zudem sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Und er sagte, hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm, steh auf, geh hin in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und hat in einer Vision einen Mann mit dem Namen Hananias gesehen, der zu ihm hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehen konnte. Der Herr hat alles genau eingefädelt. Er hat einem Diener einen klaren Auftrag gegeben, wo er den Mann findet, der Saulus heisst. Und am Saulus hat er gleichzeitig eine Vision gegeben und hat ihm gesagt, schau, jetzt kommt einer, der dir die Hand auflegt. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört. Wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht vom Hohepriester, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr sagte zu ihm, geh hin, denn er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor den Nationen, vor Königen zu tragen und vor die Kinder Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens leiden muss. Hananias ging hin, kam in das Haus, legte ihm die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du herkamst, mit dem du sehend und mit dem der Heilige Geist... Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du herkamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Sofort fiel es ihm wie Schuppen vor seinen Augen und er wurde wieder sehen, stand auf und ließ sich taufen. Halleluja. Traumhaft, hä? Das ist mir eine Bekehrung. Glory, glory. Ja, das wird wieder kommen und es passiert ja schon. Es passiert vielleicht nicht immer gerade in der Schweiz, aber immer mehr und mehr. Aber ich kann dir sagen, in den Ländern, wo der Herr ein Erstlingswerk am Tun ist, wo alles noch frisch ist, da passieren genau diese Bekehrungen. Sie haben in Israel, Jerusalem, sogar in der Bahn haben sie müssen eine Werbung aufhängen und schreiben, wenn du einen weißen Mann gesehen hast im Traum, rufe an. Warum? Weil die Moslems ständig einen Traum haben von Jesus. Ein weißer Mann ist ihnen begegnet, sie haben nicht gewusst, was es ist. Das ist Jesus Christus. Halleluja. Oh, lass ihn uns anbeten, unser Jesus. Er ist der, der Menschen gewöhnt. Und wir sind die Privilegierten. Wir kennen ihn schon. Aber umso mehr, wenn wir uns ihm hingeben. Halleluja. Aber das ist nicht die Botschaft. Das ist nur die Grundlage. Ich kann euch erklären, dass der Paulus eine Begegnung hat mit Jesus Christus. Das war der Ausgangspunkt von seiner Bekehrung. Halleluja. Aber damit ist nicht genug. Der Paulus war im dritten Himmel. Der dritte Himmel, das habe ich euch vor 3-4 Mal erklärt, den gibt's. Das ist die Herrschaft, der Herrschaftsort von Gott. Dritter Himmel, 2. Korinther 12, 2. Sagt der Paulus, ich kenne einen Menschen in Christus, der vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht, oder ist er außerhalb des Leibes gewesen, ich weiß es auch nicht, Gott weiß es, wurde derselbe bis in den dritten Himmel entrückt. Und ich kenne diesen Menschen, ob er im Leib oder außerhalb des Leibes war, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der wurde ins Paradies entrückt und hörte unaussprechliche Worte, die ein Mensch nicht sagen darf. Gott hat Paulus zu sich geholt für einen Moment. Er hat ihn in den dritten Himmel entrückt. Und der Paulus hat Sachen erlebt dort oben, wo er kein Mensch hat dürfen und können erzählen, wie es so herrlich ist. Der Paulus kennt Jesus Christus von Herz zu Herz und von Auge zu Auge. Er ist ihm begegnet. Ist es nicht gewaltig? Das passiert heute noch. Gott holt heute noch Menschen raus, weil es heisst im Epheser, wir herrschen bereits mit Christus im Himmel. Und es passiert immer wieder, dass der Herr Menschen nimmt im Geist und versetzt. Und dass Jesus einzelne seine Herrlichkeit zeigt. Menschen haben den Himmel gesehen. Menschen haben die Hölle gesehen. Das sind die ganz prägenden Erfahrungen. Das sind die Sachen, die wir normalerweise nicht wahrnehmen mit unseren natürlichen Augen. Aber Gott hat es an Paulus gezeigt. Und er hat auch gewusst, wieso. Weil der Paulus hat es nötig gehabt. Er hat es nötig gehabt. Er musste wissen, dass sein Messias lebt, dass sein Erlöser lebt. Er musste wissen, dass er sich für das Richtige entschieden hat. Und so hat Gott ihm das außerordentliche Erlebnis gegeben. Halleluja. Und er wird auch für dich etwas Außerordentliches machen, wenn er es nicht schon gemacht hat. Wenn du die gleiche Leidenschaft und Hingabe hast, wenn du die gleiche One-Way-Mentalität hast wie der Paulus, hast du nur noch Jesus, dort vorne ist er. Der Herr sagt, die mich suchen, werden mich finden. Ich weiss von Menschen, die darum beten, seit Jahren, dass sie Jesus begegnen können. Von Angesicht zu Angesicht. Die ihn suchen, werden ihn finden. Der Herr weiss, was seine Sehnsucht ist. Aber du spürst die Qualität der Hingabe. He? Du spürst es. Das wollen wir. Für das sind wir geboren. Für die Qualität dieser leidenschaftlichen Hingabe. Der Paulus hat eine Sehnsucht nach der Erscheinung von Jesus. Und jetzt gehen wir nochmal eine Folie zurück, bitte. Jetzt verstehen wir den Satz noch ein bisschen deutlicher. Ich habe den guten Kampf gekämpft, sagt er am Ende von seinem Leben. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Verstehst du jetzt, was das bedeutet, seine Erscheinung lieb haben? Es ist nicht einfach, ja, ich bin auch Christ. Gehe in die Kirche, lese die Bibel. Das sind Welten, meine Lieben. Du kannst nur etwas lieb haben, was du auch gesehen hast. Ich sage jetzt nicht, dass du den Herrn lieblich sehen musst, dass du die gleiche Erfahrung musst haben wie der Paulus. Aber es ist etwas Vergleichbares. Gehen wir vom Ziel aus. Es ist die Sehnsucht, die Gott an einen Menschen in ein Herz hineinpflanzt. Dass er will beim Herrn sein. Viele von uns sind verliebt. Viele von uns sind einmal verliebt gsi. Ich wünsche, dass alle verliebt sind. Du, oder ja, Jesus, genau, Amen, Amen. Aber auch in Menschen. Aber in die Richtigen. Aber anyway, Liebe ist so stark. Stärker als der Tod, sagt das Wort Gottes. Und die Sehnsucht, die du hast, wenn du verliebt bist, nach deinem Gegenüber, nach deinem Gegenstück, nach deinem Counterpart, nach der Person, die dich vollkommen macht, die du liebst und dein Herz verschenkt hast. Das ist, wie wenn du einen Teil von deiner Seele bei diesem Menschen hast. Tag und Nacht denkst du an diese Person. Du bist gar nicht komplett, wenn du nicht zusammen bist. Viele von uns kennen das Gefühl. Und die gleiche Sehnsucht hat der Paulus mit Jesus. Und so wie Liebe kann ein Happy End haben, bei mir war es so, Halleluja, lobe den Herr, ich wünsche es dir auch, allen wünsche ich es. So hat auch die Sehnsucht von Paulus ein Happy End. Weil Jesus ist nicht fern, Jesus ist nah. Und so hat der Gott, der Paulus, in den dritten Himmel entrückt, um seine Sehnsucht zu stillen. Amen. Oh, vorher im Worship sind mir nur noch Tränen geflossen. Ich kann das nicht erklären. Aber die Gnade, die Güte, die Stärke, die Jesus einfach uns gibt, mir gibt, dir gibt, das rührt mich zu Tränen. Ist nichts im Vergleich zu dieser Sehnsucht, die Paulus gehabt hat. Und die Krone der Gerechtigkeit, die liegt für die Menschen bereit, die sich nach der Erscheinung vom Herrn sehnen. Amen. Versteht ihr das? Ich habe am Anfang gesagt, es ist eigentlich der Oscar für das Lebenswerk. Ist das eigentlich Oscar, im blöden Namen? Ist da überhaupt nicht dahinter? Ist ja klar. Aber, jeder weiß, was es ist. Es ist der goldige Töckel, was verschenkt. Es ist ein Joke. Aber man wird geehrt für ein Lebenswerk. Unter anderem. Und Jesus Christus will dich ehren für dein Leben. Für deine Hingabe. Vater, und ich bitte dich jetzt gerade für alle Menschen, die das hören, dass du uns die gleiche Leidenschaft hineinführst. Es ist von dir. Kein Mensch kann etwas behaupten. Und dass du uns hilfst, dass wir das nicht verhindern. Dass unser Beitrag ist grünes Licht für dich, Heiliger Geist. Aber ich sprich das aus im Namen Leidenschaft, Passion für Jesus, wie ein Paulus. Oh, unsere Seele sehnt sich nach dir, Jesus. Wir sind nicht komplett da. Immer müssen wir bei dir sein. Immer sind wir mit dir verbunden. Immer wollen wir dir dienen. Und der Tag wird kommen, werden wir bei dir sein. Und das ist der schönste Tag von unserem ganzen Leben, wenn du uns empfangen tust. Amen. Halleluja. Jetzt eben, was mir ein bisschen leid tut, ist, das war die erste Einleitung. Weil ich heute mit euch über die Wiederkunft von Jesus reden. Weil das ist die Erscheinung des Herrn. Und wir haben selten darüber geredet. Du darfst zwei Folien führen gehen, bitte. Und ich mache das ohne zu interpretieren. Aber wir werden ein paar Fakten anschauen. Was sagt das Wort Gottes? Wie wird sie, wenn die Erscheinung des Herrn kommt? Wie wird sie? Und erstens, Jesus hat seinen Jüngern versprochen, dass er wiederkommt. Johannes 14, 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Glaubt an Gott. Glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch nicht gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz vorbereitet habe, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Der Herr Jesus baut seit 2000 Jahren eine Wohnung für dich. Verstehst du? Und er war Zimmermann. Und er wird etwas Schönes bauen für dich. Und im Vater sein Haus ist voll von Wohnungen. Und eine ist für dich und deine Liebe vorbereitet. Und Jesus hat seinen Jüngern versprochen, verschreckt nicht. Ich werde zurückkommen. Und ich werde euch zu mir nehmen. Wenn Jesus wiederkommt, werden alle Menschen sehen, dass er kommt. Offenbarung 1,7. Johannes sieht die Vision. Siehe, er, Jesus, kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, die ihn durchbohrt haben, und alle Stämme des Landes werden über ihn wehklagen. Ja und Amen. Wenn Jesus zurückkommt, werden ihn alle sehen. Lukas sagt, es ist wie ein Zucken am Himmel, wie ein Blitz. Und die ganze Menschheit wird erkennen, jetzt kommt der Messias zurück. Und es wird keine Fragen mehr geben. Und es heisst in der Schrift, jedes Knie wird sich beugen vor Gott. Und ich sage euch, das ist der Moment, wenn Jesus zurückkommt. Und zwar ganz egal, ob du ihn angebetet hast in deinem Leben oder nicht. Wenn du seine Herrlichkeit siehst, selbst wenn du gegen ihn geschafft hast, du fallst nieder. Ob du gerettet bist oder nicht, das entscheidet der Herr. Ob du sein Blut in Anspruch genommen hast und Vergebung bekommen hast. Wenn Jesus kommt, gibt es keine Fragen mehr. Er wird kommen. Was passiert? 1. Thessaloniker 4, Vers 16 bis 17. Denn er selbst, der Herr, Jesus, wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die in Christus verstorben werden, und die in Christus Verstorbenen werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir für immer bei dem Herrn sein. So tröstet euch nun gegenseitig mit diesen Worten. Halleluja, meine Lieben. Wie das genau vor sich wird gehen, ich weiß es nicht. Aber so steht es in der Schrift, so wird es passieren. Wenn Christus zurückkommt, dann werden Tote auferstehen. Gräber werden aufspringen. Ist ja schon bei der Bekreuzigung passiert. Aber das wird im grossen Stil passieren. Und die dann leben, die lebendig sind, wenn Jesus morgen käme, würden wir in den Wolken ihm entgegengehen und entrückt werden. Glory, glory. Das ist die Wahrheit. Kannst eine Folie weitergehen, bitte. Wenn Jesus wiederkommt, ist die Welt in einem schlechten Zustand. Matthäus 24, 37 bis 39. Der Tag und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein der Vater. Aber wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Denn so wie sie in den Tagen vor der Sintflut lebten, sie aßen, tranken, sie heirateten, ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging, und sie erkannten es nicht, bis die Sintflut kam und sie alle wegraffte. So wird das Kommen des Menschensohns sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird weggenommen und der andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden mahlen an der Mühle, einer wird weggenommen, die andere aber wird zurückgelassen werden. Der Fokus ist, wie wird die Welt sein, wenn Jesus wiederkommt? Wie in den Tagen von Noah. Ich meine, da heisst es, oder? Sie aßen, sie tranken, heiraten, ließen sich heiraten. Das ist ja auch etwas, was wir ja auch machen. Das ist ja alles tipptopp. Aber sie haben es ohne Gott gemacht. Sie haben gegessen und getrunken, sie haben geheiratet, verheiratet. Schlussendlich haben sie in einer Unmoral gelebt. Und sie haben sich gegen Gott aufgelehnt. Und niemand hat es gemerkt. Weil es war Mainstream, es war ein Fluss. Alle haben das Gleiche gesagt. Und die Botschaft, die sie gesagt und gehört und gelesen und geschrieben haben, die war ein Leben ohne Gott gewesen. Ein Leben gewählt, der Götze und der eigenen Lust. Verstehst du? Wie ist denn heute die Welt? Ist doch genau gleich. Hey, geh an deinem Arbeitsplatz und sagst, Leute, macht euch bereit, Jesus kommt zurück. Kannst du mit der Kündigung rechnen? Wir müssen sich ein bisschen weiser verpacken. Aber das ist die Situation. Kein Mensch wird auf dich hören. Genauso wie sie auf den Noah gehört haben. Wenn Jesus kommt, macht der Satan ein Ende. 1. Thessaloniker. Natürlich einer von meinen Lieben. Stimmt eben genau nicht. Ist 2. Thessaloniker 2,8. 2. Thessaloniker 2,8. Und dann wird der Gesetzlose offenbar werden, den der Herr mit dem Hauch seines Mundes umbringen und ihm ein Ende bereiten wird durch die Erscheinung seiner Wiederkunft. Ich lese nochmal. Und dann wird der Gesetzlose, das ist der Antichrist, der sein Reich, dann wird in voller Blüte entfalten können, für eine gewisse kurze Zeit. Er wird offenbar werden. Den der Herr mit dem Hauch seines Mundes umbringen wird und ihm ein Ende bereiten durch die Erscheinung seiner Wiederkunft. Okay, da hast du grösse Verhältnis zwischen dem Satan, dem gefallenen Worship-Engel und Jesus Christus. Auch wenn sich der Teufel vor dir aufbäumt. Ich sage immer, schau, er ist für mich wie so ein Gummispielzeug. Irgendein so ein Ding, wo du ins Wasser nimmst, so ein grosser Bär, weißt du, kannst aufblasen, wird riesig, oder? Ein riesiges Ding. Aber ein kleiner Bremenstrich drin, pfff, hast du nur noch einen Sack am Boden. Und so ist der Teufel in den Augen von Gott. So ist der Widersacher von den Menschen in den Augen von Gott. Das heisst im Jesaja, wenn er gefallen ist, dann werden wir ihn alle anschauen und sagen, was, du bist der, der uns so verschreckt hat das Leben lang? Du bist es nicht, es gar nicht. Wir trampen auf dir rum. Und Jesus wird mit dem Hauch von seinem Maul Satan in die Kette rühren. Halleluja, das sind Kräfteverhältnisse. Darum heisst es auch im Jakobus, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet. Damit dein Glaube sich bewähren kann und du stark wirst. Halleluja. Niemand weiß, wann Jesus Christus zurückkommt. Matthäus 24. Den Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater im Himmel. Niemand weiß es. Gehen wir die nächste Folie. Jesus warnt vor Verführungen durch einen falschen Messias. Matthäus 24, 23. Da redet es von einer ganz schrecklichen Zeit, wo wir kommen, wo der sogenannte Antichrist seine Herrschaft wird aufrichten. Das ist nicht heute und nicht gerade morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht geht es noch mal 300 Jahre. Who knows? Auch Paulus hat gemeint, Jesus kommt zu seiner Lebzeiten zurück. Ich befasse mich seit Längerem mit der Eschatologie, das ist die Lehre der Endzeit. Wann, wie, wo, was, wann. Und was habe ich herausgefunden in meinem Studium? Tag und Stunde weiss niemand. Auch du nicht. Und auch nicht der Prophet, der meint, er könnte es genau ausrechnen und Bücher rausgibt und viel Geld verdient. Hat bis jetzt gar nichts gestimmt. Aber gar nichts. Darum müssen wir den Fokus aufs Richtige haben. Er könnte kommen. Aber wir wissen es nicht. Er könnte kommen. Auf alle Fälle ist eine grosse Warnung darin, weil die Menschheit sehnt sich nach einem Erlöser. Das wisst ihr. Schon den Obama haben wir als Messias angekündigt. Mit einem Augenzwinkern aber gleich. Die Terminologie ist gefallen. Wenn jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus oder da, dann sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und grosse Zeichen und Wunder tun. Sie werden Wunder tun. Darum lasst euch nicht beeindrucken, nur weil einer heilt oder einen Toten auferweckt. Das sind noch nicht Zeichen von einem wahren Gläubigen. Was sind denn Zeichen von einem wahren Gläubigen? Der wahre Gläubige bekennt, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist. Und in seinem Herz ist er beschnitten. Und dann kann es sein, dass er Zeichen und Wunder tut. Aber ich kann euch sagen, der Pharao in Ägypten hat Zeichen und Wunder tun. Der hat die Zeichen wirklich recht gut, die Tricks recht gut im Griff gehabt. Schwarze Magie funktioniert. Ist aber leicht zu entlarven. Weil nur der ist von Gott, der bekennt, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist. Dass er ein Sünder ist und dass er eine Lösung braucht. Und das braucht eine Demut, die alle Okkultisten nicht haben. Und darum können wir die so leicht auffliegen lassen, verstehst du? Weil er einen Zeichen und Wunder tut, dann wird sein Herz beschnitten sein von Jesus Christus. Aber sie werden kommen, sie werden Zeichen und Wunder tun. Das wird so sein. Und da geht es weiter. Matthäus 24, 23. Wenn jemand zu euch sagen wird, hier ist der Christus oder da, sollt ihr es nicht glauben, denn es werden falsche Christusse, falsche Propheten auftreten, große Zeichen und Wunder dazu, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Seht, ich habe es euch im Voraus gesagt. Darum, wenn sie zu euch sagen werden, siehe, er ist hier in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Siehe, er ist im Haus, glaubt es nicht, denn wie der Blitz von Osten ausfährt und bis zum Westen leuchtet, so wird auch das Kommen des Menschensohn sein. Halleluja. Okay, ist eine Warnung, müssen wir ernst nehmen. Es werden viele, viele behaupten und die Messias-Hungrigkeit wird zunehmen. In deiner Generation, Generation von unseren Kindern oder später. Vielleicht passiert es auch schon in 2 Wochen. Jesus sagt, wie du dich vorbereiten kannst. Lukas 21, Vers 34. Betrachtet den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, dann seht ihr es ihnen an und erkennt, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch hier. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen wird. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass ihr eure Herzen nicht beschwert mit Fressen und Saufen und Sorgen. Gegen Sorgen ist er. Gegen Sorgen des Lebens und dieser Tag plötzlich über euch kommt, dann wird es wie ein Fallstrick über alle kommen, die auf der Erde wohnen. Darum seid allzeit wach und betet, dass ihr würdig geachtet werdet, all dem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Menschensohn zu stehen. Okay, jetzt gehen wir wieder ganz zurück zum 2. Timotheus 4,7. Und jetzt verstehen wir den Paulus noch ein bisschen besser, stimmt's? Er hat nämlich gewusst, dass Jesus wiederkommt. Und er hat die Sehnsucht in sich hinein. Absolut gewaltig. Und die Krone der Gerechtigkeit kommen all die über, die sich nach dieser Erscheinung von Jesus sehnen. Und gehen wir zur letzten Folie, springen wir heute ein bisschen um. Ich möchte einen Appell machen. Die Krone der Gerechtigkeit bedeutet alles für Jesus. Ihm dienen mit allem, was du bist und hast, für immer. Das bedeutet, dass du so lebst, wie es auch wirklich der Realität entspricht, dass nämlich Jesus neben dir steht. So ist es doch, meine Lieben. Jesus steht neben dir. Und wenn Jesus neben dir steht, dann kann das für dich eine Bedrohung sein. Oh nein, jetzt hat er das auch noch gesehen. Oh nein, jetzt bleib du rasch da. Ich gehe mal rasch dort rüber, sagst du Jesus. Versuchst ihn abzuschütteln. Es kann für dich aber auch Gnade sein. Wo ich davon ausgehe. Dass ich sage, wow, Jesus ist immer bei mir. Er 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 treibt mich, er lenkt mich, er sagt mir, was ich zu machen habe. Wenn ich einen Fehler mache, dann baut er mich wieder auf und stützt mich. Verstehst du? Das ist der Jesus. Und so hat der Paulus gelebt, genau so. Er ist sich bewusst gewesen, Jesus ist bei mir. Gott macht keine Ferien. Er geht nicht einmal rasch weg und Zigaretten kaufen und lässt dich alleine. Gott ist immer bei dir. Jesus ist immer bei dir. Und wenn du in dieser Mentalität lebst, wenn du morgen aufstehst, wenn du deinen Kaffee rauslässt, wenn du arbeiten gehst, wenn du deinen Haushalt machst, wenn du deine Kinder abholst, wenn du mit deinen Nachbarn redest, wenn du Post gehst holen, wenn du einkaufen gehst, wenn du deine Geschäftsmeeting hast, wenn du in der Mittagspause bist, wenn du im Stau stehst, wenn du heim gehst, wenn du das Quatsch spielen gehst, wenn du den Fernseher schaust, wenn du im Internet bist, wenn du mit deinen Geschwistern redest, Jesus ist neben dir. Halleluja. Puh, ja, Amen. Das bedeutet, wenn wir die Krone von der Gerechtigkeit wollen haben und ich sehne mich danach, bedeutet das, dass wir unser Leben dazu brauchen, dass wir Jesus von Herz zu Herz immer besser kennenlernen. Immer besser. Und darum bist du auch heute da. Und was es für dich bedeutet, muss ich dir nicht sagen. Der Herr redet selber zu dir. Das haben wir gehört. Er hat zum Paulus geredet, er redet zu dir. Wenn du seine Stimme hörst, sag du wie der Paulus. Wehr dich nicht dagegen. Sagst du, ja Herr, da bin ich. Sag du wie der Hananias. Ah, du meinst, der Mörder soll die Hand auflegen gehen? Okay. Ich weiss, du kommst mit mir. Jesus ist dabei. Also, die Stimme Gottes ist in deinem Leben. Es ist eine ernste Zeit. Aber es ist eine liebevolle Zeit. Und jetzt bitten wir die Band an und wollen Gott eine angemessene Antwort geben. Wir wollen jetzt in die Worship-Zeit hineingehen. Wir wollen uns Gott neu weihen. Und vielleicht, und da muss ich euch sagen, bei dieser Botschaft, normalerweise verstehe ich das über das, was ich rede. Kann ich von heute nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Gern. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, so eine verzerrende Leidenschaft für den Jesus zu haben, wie es der Paulus gehabt hat. Aber ich sehne mich danach. Und wenn du dich auch danach sehnst, dann sag mir, Herr, mach das in unserer Mitte. Wirkt das bei Einzelnen, wirkt das bei möglichst allen. Ha, wie verstanden? Oh, Vater, ich danke dir einfach, dass du uns nicht im Dunkeln lässt und dass du uns so viel Licht hineingibst in die Weltgeschichte, dass wir wissen, was passieren wird. Und Herr, ich sage das wirklich, ich fühle mich steintrocken im Vergleich zu einem Paulus. Und ich flehe dich jetzt an, dass du mit deiner Liebe auf uns kommst, dass uns Offenbarung ist, dass wir so eine Sehnsucht haben nach dir, Herr, wie es ein Bruder Paulus hat, wie es die ersten Jünger hatten. Ja, wir wollen alles für dir, in dir, zu dir machen. Weil du bist immer mit uns, Jesus. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du dir die Menschen pflückst. Dass du deine Hand drauf lässt, dass du deine Salbung drauf lässt. Und dass es nochmal eine Wende gibt in unserem Leben. Nochmal eine Wende, nochmal eine Vertiefung, nochmal eine neue Hingabe. Nochmal eine Hingabe zu Christus. Nochmal in deine Verborgenheit hineinkommen. Herr, wir wollen dich von Herz zu Herz kennen. Wir sind nicht von dieser Welt, auch wenn wir in dieser Welt leben. Du bist unser Vater, Vater aller Vaterschaft. Wir strecken uns aus nach dir. Lass deinen starken Strom in unser Leben hinein sein. Lass deinen vollen Power in unser Leben hinein sein, Herr. Dass wir den Lauf vollenden, wie es der Paulus gemacht hat, Herr. Dass wir genau auch sagen können, ich habe Glauben gehalten. Herr, wirk du in uns. Halleluja. Danke, Jesus. Ich will für alle beten, die jetzt ihr Leben Jesus anvertrauen wollen, die den Schritt noch nicht gemacht haben und nicht sicher sind, ob sie mit Jesus werden in den Wolken entgegengehen, wenn er kommt. Und ich will das Gebet beten und wenn dich das betrifft, sprich das einfach laut nach. Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass du der Sohn Gottes bist. Ich ergebe mich, bekenne meine Schuld vor dir. Bekenne, dass ich Erlösung brauche. Bekenne, dass ich Fehler gemacht habe und dich missachtet habe. Danke für deine Vergebung. Danke, dass du an meiner Stelle am Kreuz gestorben bist, damit ich Leben habe. Danke, Gott. Ich lade dich in mein Leben ein, Jesus Christus. Ab sofort bis in alle Ewigkeit bist du mein Herr. Danke, dass du jeden Schritt und Tritt mit mir verfolgst. Erfülle mich jetzt mit dem Heiligen Geist. Ich diene dir von jetzt bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir haben die Playstation offen, ihr seht das. Heilige Prophetie, das Abendmahl könnt ihr reinnehmen. Es hat Leute dort, die euch gerne dienen. Geniessen das, nehmen das in Anspruch. Und lasst uns unserem Herrn jetzt nochmal anbeten, Jesus.